2. Korinther 1, Vers 18 bis 22. Das ist ein Abschnitt, den wir auch immer wieder in diesen Adventstagen bedenken wollen. 2. Korinther 1, Vers 18 bis 22. Paulus hat ja mit der Gemeinde von Korinth manche Nöte zu durchstehen. Und die Korinther schreckten nicht davor zurück, den Paulus wirklich übel zu verleumden. Und er ringt nun um diese Gemeinde, aber nicht um seine persönliche Ehre, sondern um die Gültigkeit des Evangeliums. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht ein Ja und Nein zugleich ist, ein Jein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Herr, mach uns so fest. Amen. Überall ruft einem jetzt schon zu fröhliche Weihnacht, wenn Sie Friseurladen verlassen oder Ihre Tankstellenrechnung bezahlen. Fröhliche Weihnacht, das ist schön. Wenn die Leute es uns wünschen und wenn man sich freuen kann, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wenn sie nichts mehr vergessen haben, ein paar Dinge stehen ja noch auf ihrem Zettel, nicht vergessen, vorher noch dringend erledigen. So nett war vorhin wieder die Kinder, die hinaufgestürmt sind zur Kinderkirche. Ich habe es nicht lassen können, mit meiner Schreckpädagogik ein Kind zu fragen, ob es sicher sei, dass dieses Jahr Weihnachten nicht ausfällt. Es war ja früher Mode, manche von Ihnen, die wurden ja auch von den Eltern mit diesem Schmunzeln vor Weihnachten immer wieder ein wenig an der Nase rumgeführt, wäre zu viel, dass sie gesagt haben, bist du denn sicher, dass dieses Jahr an Weihnachten etwas gibt? Es gibt doch nur ein Tannenzweigchen und vielleicht noch ein Guzel, ein bisschen Gebäck. Aber die Kinder wussten ja schon und sagten dann stolz, ja, aber die Oma, die hat doch ein Päckchen geschickt. Und wenn die Eltern dann noch ein wenig weitermachen wollten mit ihrer Weihnachtslügnerei, dann sagten sie, das haben wir doch schon den armen Kindern verschenkt. Aber die Kinder wussten, das stimmt ja alles nicht. Jetzt kommt Weihnachten und da wird viel dummes Zeug geredet. Dazu gehört ja auch dieser Spruch, ich habe schon unten auf der Königstraße in den Kurzansprachen immer wieder erwähnt, wenn die Leute sagen, wenn du brav bist, kommt das Christkind, wenn du brav bist. So ein Blödsinn. Das Christkind kommt doch, weil wir nicht brav sind. Kommt doch in eine verlorene, sündige Welt hinein, in eine Welt der des Aufruhrs und der Gottlosigkeit. So macht man den Kindern schon etwas vor und flößt in sie all die ganzen falschen Ansichten über Weihnachten hinein. Christus kommt in eine Welt, die ihn bitter nötig hat. Aber jetzt beobachten wir, dass die meisten Leute mit Jesus an Weihnachten fast nichts anfangen können. Sie haben ja auch sicher in diesen Tagen manche Gespräche hin und her geführt oder telefoniert und wollten anderen etwas von ihrer Freude im Glauben mitteilen. Aber die anderen, die schauen sie nur komisch an und sagen, was soll das, holder Knabe im lockigen Haar, was fange ich damit an? Wir leben heute in einer Welt der Mikrochips und der Computer und der Raketentechnik. Was fange ich da mit dem Kind in der Krippe an? Das biblische Wort weist uns immer wieder dorthin. Dort, Jesus ist dein Heiland. Jesus in der Krippe, das ist der Sohn Gottes für dich gegeben. Und wenn wir heute noch einen Sonntag, den vierten Advent haben vor Weihnachten, dann wollen wir noch einmal uns darüber besinnen, was das heißt, dass uns Gott hier seinen Sohn gibt. Wir wollen all denen widersprechen, die vielleicht meinen, das sind nur so Gedanken, Sinnbilder. Nein, es geht um reale, wirkliche Dinge. Ich habe heute meine Predigt überschrieben, absolut fest und gewiss. Absolut fest und gewiss. Das Vertrauen ist erschüttert in unserer Welt. Auch das Vertrauen in die christliche Predigt. Auch das Vertrauen in das Evangelium. Viele Menschen, die Weihnachten feiern, die können das nicht mehr ernst nehmen. Warum? Weil überhaupt in unserer Welt das Vertrauen erschüttert ist. Man nimmt überhaupt nichts mehr ernst. Man glaubt ja niemand mehr. Wem soll man glauben? Politikern, den Zeitungen, den Pfarrern? Reden die nicht bloß ihre Gedanken, ihre Meinungen? Ist das nicht bloß all das, was sie erzählen, eben doch in einem frommen Hirn ausgedacht und ausgesponnen? Mit dem Vorwurf hat sich schon Paulus auseinandergesetzt. Damals kam das bei den Korinthern als Einwand, die sagt, nee. Der Paulus, der redet auch bloß gerade so nach dem Wind, wie es ihm gerade gefällt. Mal so, mal anders, mal ja, mal nein. Ich habe Ihnen ja schon vorher gesagt, dass Paulus mit der Gemeinde in Korinth eine Vertrauenskrise zu bewältigen hatte. Die glaubten ihm nicht mehr. Und jetzt war der konkrete Anlass, dass Paulus eine zugesagte Reise nicht wahrgenommen hat. Er kam nicht wie angekündigt, sondern hat den Besuch verschoben. Er hatte Gründe dafür und er erwähnt das in den Versen, die gleich folgen. Er hat das aus Rücksicht für die Gemeinde nicht getan. Er wollte sie schonen. Aber das wurde ihm falsch ausgelegt und die Leute sagten, naja, typisches Predigtgeschwätz. Der labert eben etwas. Wie es ihm gerade kommt, das kannst du nicht ernst nehmen. Und an dieser Stelle wird Paulus so grundsätzlich. Und dann sagt er, dass er das ein für alle Mal wisst. Mein Reden ist nicht irgendwo, was ich denke, meine Meinung oder meine Überzeugung, sondern all das, was ich predige, ist gefüllt von dem einen großen Reden Gottes in Jesus. Und das kann ich nicht nach meinem Gutdünken verändern und anpassen. Dieses Wort ist gültig, ist ja. Unverwandelbares Ja und ist nicht so ein Kompromisswort, das mal heute so klingt und morgen ein bisschen anders klingt. Ich rede nur immer wieder die eine Botschaft von Jesus, der in unsere Welt gekommen ist und mein ganzes Reden ist eindeutig und klar. Ich benutze gerne auch heute in der Predigt die Gelegenheit, um ein paar Dinge für uns an dieser Stelle zu verdeutlichen. Es mag das Missverständnis aufkommen, vielleicht verstehen manche Prediger auch ihren Dienst so, als ob sie das Wort von Jesus vielleicht den Menschen gleichsam überredend nahebringen müssen. Sie müssen es den Menschen einreden. Sie müssen es den Menschen verhökern. Sie müssen die Leute beschwatzen. Sei doch so nett. Ach komm, hör doch ein bisschen auch noch auf die Bibel. Nein. Die Apostel haben ihren Dienst anders verstanden und evangelische Predigt meint etwas völlig anderes. Unser Reden geht immer wieder zurück auf das eine Reden Gottes in Jesus. Und das, was damals in Bethlehem geschehen ist, das war das eindeutige Ja Gottes, das Ja zu dieser Welt, das Ja Gottes zu den Menschen. Nehmen Sie es mal ganz anschaulich, einfach aus der Weihnachtsgeschichte. Die Maria, der Josef, die da sitzen in ihrem Notquartier des Stalles. Und dann begreifen sie über dem Kommen Jesu, Gott sagt Ja zu mir. Und auch wenn sie gleich später ihr kleines Baby nehmen müssen und nach Ägypten fliehen aus Angst um ihr Leben, dann steht doch das Ja Gottes über ihnen. Und Paulus sagt, wo überall gepredigt wird, da erklingt dieses große, eindeutige Ja Gottes. Es ist eindeutig und klar, das ist mein erster Punkt, eindeutig und klar. Absolut fest und gewiss, eindeutig und klar. Und immer wieder, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, euch ist der Heiland geboren, dann sollen sie wissen, dieser Heiland will in den Stall meines Lebens. Da will er logieren. Und er sucht sie in diesen Tagen und klopft bei ihnen an. Das ist das Evangelium, von dem wir reden. Und darum steht unser Glaube auf einem festen und gewissen Grund. Vielleicht sehen manche in diesen Weihnachtstagen nichts von der großen Freude des Glaubens, weil sie immer nur das Baby sehen und nicht begreifen, das ist Jesus, der Herr der Welt, der zu mir kommt und das große, gültige Ja spricht. Ich treffe so viel verunsicherte Leute, Leute, die aus lauter Angst nicht mehr wissen, wie sie leben sollen. Heute sind viele junge Menschen von der Lebensangst ergriffen. Sie sind gescheucht, haben auch viel Verunsicherung erlebt. Durch schlechte Leistungen in Prüfungen oder fehlende Wärme, die ihnen entgegenschlug. Und durch all die bitteren und schwierigen Erfahrungen ihres Lebens. Ich finde das so wunderbar, dass im Evangelium von Jesus, in der Weihnachtsgeschichte, das große Ja Gottes erklingt. Und ich mich freuen darf, Gott sagt Ja zu mir. Ich darf leben. Ich darf mich freuen, Gott sagt Ja zu mir. Aber in meinem Leben ist doch auch so viel, was Gott nicht gefällt. Auch das hat er klargestellt. Er trennt in meinem Leben ganz scharf zwischen mir und meiner Schuld. Und darum redet er immer von der Schuld, weil er die von mir wegnehmen will. Er sieht mich ohne Schuld. Er will meine Schuld, meine Versäumnisse, all die Vergehen meines Lebens vergeben und sie unter sein Kreuz legen und mich freisprechen. Er will mein Leben erneuern und schön machen. Und dann haben wir Trümpfe in der Hand, Trümpfe, dass wir sagen können, ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Dieses Ja ist so wunderbar. Das Ja Gottes, das erklingt. Was auch sei in dieser Welt, ob das Ängste oder Nöte oder eine zusammenbrechende Welt ist, das kann mir doch die Freude des Glaubens nicht nehmen. Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wer will mich denn scheiden von der Liebe Gottes? Das war mein erster Punkt. Das ist eindeutig und klar, dieses Wort Gottes in Jesus. Und das Zweite, es ist bestätigt und erfüllt. In der Urchristenheit hatten sie einen Brauch, wenn sie Gebetsgemeinschaft miteinander hielten, da hat man dann immer, wenn einer gebetet hat, im Kreis laut Amen gesagt. Das hat sich ja bei uns noch in vielen Kreisen erhalten, das ist ein schöner Brauch, dass man gleich dazu sagt, das ist gewiss wahr. Ich bejahe dieses Gebet, es soll auch mein Gebet sein. So war es auch oft nach der Verkündigung, dass die Leute dann laut Amen im Chor gesagt haben. Und Paulus nimmt diese urchristliche Sitte und sagt, Jesus ist das große Amen, laut von Gott gesprochen, auf die großen prophetischen Zukunftsverheißungen. Die sind in Jesus alle erfüllt. Aha, jetzt merkt man also, man kommt erst dem Geheimnis des Evangeliums an Weihnachten richtig nahe, wenn man Bibel liest. Denn erst da, durch die großen Ankündigungen, zurückgehend bis auf Abraham, wir hatten letzten Sonntag die Ankündigung bei Jakob, wie er sterben schon den Messias sieht, da wird deutlich, wer da kommt. Denn all die Bibelworte sind durch Jesus erfüllt. Zum Beispiel, als damals das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist und kurz vor Jericho stand, da hat der Moabiterkönig versucht, die Israeliten aufzuhalten. Und er wusste, die sind irgendwo mit Gott im Bunde. Und darum hat er einen Zauberer gesucht, der sie verfluchen soll, den Bileam. Und er hat ihm aufgetragen, du musst die Israeliten jetzt in des Teufels Namen verfluchen. Und wie der Bileam dann kommt, Sie kennen ihn ja, wie er auf seiner Eselin reitet und dort in diesem engen Hohlweg noch eingeklemmt wird, wie er von dem Berg hinuntersieht und das lagernde Volk Israel sieht, dann ruft er über diesem Wüstenvolk aus, ich sehe ihn. Wen denn ihn? Spricht vom Messias, von Jesus. Sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber noch nicht von nahem. Es wird ein Zepter aus Jakob, ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Er sieht schon den kommenden Heiland. Und wir können das an so und so vielen Stellen der Bibel immer wieder verfolgen. Das Volk Israel, das heute immer noch wartet und ruft, wann kommt denn endlich der Heiland und Befreier? In Jesus, dem Kind in der Krippe, sind alle Verheißungen Gottes erfüllt und bestätigt. Als damals der König der Moabiter zu dem Bileam sagt, du sollst doch nicht segnen, du sollst doch fluchen, und ihm nochmal eine ganze Masse Geld verspricht, dann sagt der Bileam, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Mensch, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Das wird sich erfüllen. Und wenn Sie wissen wollen, was Jesus in Ihrem Leben alles bedeuten kann, dann müssen Sie auf dieses sehen, was angekündigt ist und was durch das große Amen in der Krippe bestätigt ist. Das ist gewiss wahr. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in der Angst sind. Amen. Amen. Das ist wahr. Und das gilt jetzt Ihnen allen in den großen Unsicherheiten und Ängsten Ihres Lebens. Durch Jesus darf ich jedes Wort der Schrift des Alten Testaments nehmen. Philipp Friedrich Hiller hat ja nicht nur so schöne Lieder gedichtet, die wir gesungen haben, sondern hat auch manche Schriften geschrieben. Und er war damals in einer Zeit der Bibelkritik, das ist uralt. Das geht schon durch die Jahrhunderte mit der Bibelkritik. Da hat Hiller Schriften geschrieben von der Gültigkeit des Wortes Gottes. Und er hat gesagt, dass die ganze Bibel, auch das Alte Testament, ein zusammenhängendes Zeugnis von Jesus sei. Und dann hat er angefangen, all die Gegenstände des Tempels zu deuten, die Tafeln des Bundes, die Schaubrote, den Leuchter. Und von jedem Stück hat er gesagt, das ist doch in Jesus erfüllt. Er ist das Licht der Welt. Siehst du es denn nicht? Jetzt darfst du in der Fülle der Offenbarung Gottes leben. Und dieses Wort der Schrift gilt dir. Nimm es für dich. Das große Amen Gottes erklingt. Es war dem Paulus wichtig, den Korinthern das zu sagen. Mein Wort kann man nicht umwechseln. Und mein Wort, das ich verkündige, ist nicht ein Wort, das irgendwie der Modemeinung angepasst wird oder dem, was die Leute hören wollen. Mein Wort redet von Jesus. Und es ist immer schriftgebundenes Wort. Es ist immer Wort, das dort zeigt, was erfüllt ist in Jesus und was heute uns allen offen steht. Nimm es doch. Und dann sagt Paulus, jetzt können wir auch sprechen, Amen. Wir sagen zu diesem allem, was da uns Gott geschenkt hat, dem Kind in der Krippe, dem Heiland, der für uns am Kreuz stirbt. Amen. Ja, das ist wahr. Der Glaube sagt ja und gibt Gott die Ehre und dankt ihm. Aber jetzt spricht Paulus noch davon, dass es in Kraft gesetzt sei. Dass es in Kraft gesetzt sei, dieses Wort. Es könnte ja schon so sein, dass wir von Jesus reden, aber selbst vom Zweifel geplagt sind. Wie viele unter uns schlagen sich damit herum? Ich kann nicht glauben. Was heißt das für mich ganz praktisch? Wie soll ich das in meiner Dunkelheit nachsprechen können? So sagen jetzt manche. Wie geht das? Und Paulus sagt, da passiert etwas Wunderbares. dieses Wort, das Gott gesprochen hat und das in Jesus bestätigt ist, das wird plötzlich so, dass es Menschen festmacht. Manche meinen, das Wort, das stelle ihnen Fragen. Nein, nein, nein. Hören Sie dieses Wort und Sie werden die Erfahrung machen, es macht Ihren Glauben felsenfest, dass er nicht mehr wackeln kann. Wenn Sie einmal im Hafen sehen, wie man die großen Ozeanschiffe mit diesen Tauen befestigt. Und so ein Tau, das man da um den Poller herumschlingt, das hält einen gewaltigen Schiffsriesen. So ist mein schwankendes Leben, mein Kopf mit all den wirren Gedanken, durch den Glauben festgehalten an dem Wort Gottes. Und da sagt die Bibel immer wieder, dass diese Festigkeit des Glaubens nicht wankt, auch in den ganzen Erschütterungen des Sterbens. Dass das durchhält, wenn Leib und Seele verschmachtet, dann ist das Wort Gottes in Jesus mir gewisser und mir ein Trost. Er ist mein Heiland, er hält mich. Um die Zusammenhänge zu verstehen, muss man immer wieder auch das erwähnen, was Paulus da sagt im Vers 22, durch den Heiligen Geist geschieht das. Das ist ein Geheimnis Gottes, dass er es uns innerlich festmacht durch das Angeld, so wie man heute im Teilzahlungsgeschäft einmal eine Anzahlung leistet, dann gehört einem das schon. Dann ist der Kaufvertrag da, auch wenn es noch nicht ganz ausbezahlt ist. So ist es in unserem Glauben. Dadurch haben wir jetzt schon Anteil an all dem, was uns Gott schenken will. Die Anzahlung ist geleistet. Ich darf glauben, ich kann glauben. Ich darf Ja und Amen dazu sagen. Mein Heiland Jesus Christus ist mein Herr. Aber es sind viele unter uns, die auch in dieser Predigt sagen, aber wie kann ich es nochmal umsetzen? Bei mir ist es dunkel, ich kann es nicht glauben, ich bin voller Fragen. Da sage ich es Ihnen gerne, dass ich weiß von diesen Nöten. Gestern ist auf den Philippinen eine Stockton beerdigt worden, eine UMG-Missionarin ermordet, Mutter von 3 kleinen Kindern. Das kleinste 6-Jährige hatte am Tag nach dem brutalen Überfall auf die Mutter Geburtstag. Dunkelheit. Aber wenn dann Christen Beerdigung feiern, dort auf den Philippinen, was denken Sie? Dann sind doch dort die Weihnachtslieder gestern erklungen. Halten Sie das nicht für möglich? Dass wir es uns immer wieder erst ins Herz singen, dass wir drum kämpfen und sagen, ich will die Zweifel doch nicht ernst nehmen. Das steht doch schon in der Bibel drin, dass selbst die Jünger Jesu Zweifel hatten. Es gibt gar keinen unter uns, der nicht mit den Zweifeln sich herumgeschlagen hat und rumschlagen muss. Bis in meine Todesstunde hinein wird mich das umtreiben, ob ich wirklich berufen bin. Da wird mir die schwerste Anfechtung sein, dass ich so oft Gott nicht gedient habe und ihm Ehre gegeben habe. Und dann darf ich gegen meine Zweifel sagen, mein Herr und mein Gott. Der Geist Gottes will uns immer wieder diesen Blick geben, auch in diesen Advents- und Weihnachtstagen. Sie dürfen das Wort hören und es über ihre Zweifel setzen. Sie dürfen in der Dunkelheit ihres Lebens die Weihnachtslieder singen und sie sollen es und sollen Amen dazu sagen, auch gegen ihren eigenen Unglauben. Und noch eine kleine Ergänzung möchte ich dazu sagen, weil in unseren Tagen das ja immer wieder viele umtreibt, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Ganz wichtig ist hier eine ganz deutliche Aussage des Paulus, dass der Geist Gottes immer gekoppelt ist mit der Schrift. Der Heilige Geist ist da nicht, wo neue Prophetien verkündigt werden. Der Heilige Geist ist nicht, wo Menschen sich etwas anderes einbilden, sondern wo man sein Wort liest, wo man die Bibel liest, wo man die Bibelworte hört und sich ins Gedächtnis ruft. Da wirkt der Geist Gottes, da versiegelt er uns, da macht er dieses Markenzeichen drauf, so dass es niemand mehr aufbrechen kann. Und wenn in unseren Tagen das Vertrauen erschüttert ist, bei vielen Menschen, so wie bei diesem Kind, das damals in den schlechten Tagen, als man noch nicht viel zu essen hatte, eine Schokoladentafel in der Hand hatte, und der Nachbarsjunge mit dem Stimmbruch sagte, gib mir die Schokoladentafel, und der Junge sagt, nee, gebe ich dir nicht. Sagt André, ich möchte bloß lesen, was hinten drauf steht. Mir kannst du vertrauen. Und wie der lang auf ihn einredet, gibt er dem die Schokoladentafel. Und dann reißt er sie auf und mit hämischem Lachen isst er Stück für Stück sie leer. Und der Junge, der das erlebt hat, das war Pfarrer Lüthi in der Schweiz, der später sagte, mir war es, als bricht der Himmel ein. Ich habe niemand mehr etwas glauben wollen in der Welt, wo die Treue nichts mehr gilt. Wie viele haben das erlebt in der Liebe? Wie viele haben das erlebt, wo sie anderen Vertrauen geschenkt haben? Niemand kannst du trauen, ist jetzt die Erkenntnis. Alle sind schlecht. Ich weiß nicht, ob Sie so sagen dürfen, aber eines kann ich Ihnen sagen. Er ist treu und wahrhaftig. Und das Wort Gottes von Jesus ist alles vertrauenswert. Sie können glauben, Sie sollen glauben. Fröhliche Weihnacht für Sie, weil das Wort von Jesus bei Ihnen gültig ist. Amen.